Herzlich willkommen beim Business Talk am Kudamm. Unser Gast heute ist Horst Seibold. Er ist Vermögensverwalter und Finanzexperte. Mit ihm sprechen wir über Bitcoins als Investment aus der Sicht eines Risikoanalytikers. Herr Seibold, herzlich willkommen beim Business Talk am Kudamm. Ich freue mich ganz besonders, dass Sie uns einmal wieder besuchen. Sie haben uns ja schon ein paar Mal beehrt. Wir hatten ganz fantastische Interviews. Es ging immer um Finanzen, es ging um Trends. Sie denken auch teilweise ein klein wenig anders, deswegen macht es so viel Spaß. Und ja, das Thema, was wir heute auch noch einmal besprechen wollen, ist der Bitcoin. Aber hier wollen wir auch mal so eine andere Schleife nehmen und den Bitcoin an sich und die Kryptowährung auch etwas anderes betrachten. Sie sind Vermögensverwalter, Sie kennen sich mit unterschiedlichen Assetklassen aus. Wie erleben Sie denn den Hype um den Bitcoin? Und da interessiert mich ganz besonders einmal so in der Vergangenheit und dann auch wirklich Status quo.
Ja, auch einen schönen Abend. Ich freue mich auch, Frau Pechstein. Und ja, als erstes kommen all die Erinnerungen hoch. Ich bin ja schon 4 Jahrzehnte an der Börse. Und den ersten richtigen Hype habe ich erlebt, die Japan-Blase. Die war 1989, 90. Da war auch eine Geschichte dahinter. Die Produktionsprozesse von Japan sind so überlegen. Die ganze Welt hat überhaupt keine Chance. Japan wird letztendlich alles übernehmen. Die Innenstadt von Japan war teurer wie ganz Amerika. Und der Nikkei-Index hat über 50% des Weltindizes ausgemacht. Und dem Hype bin ich auch total erlegen. Ich habe überhaupt nicht nachgedacht in der Bank. Japan und Aktien war synonym. Es wurden nur japanische Aktien gekauft, das war klar. Und ich bin voll mit reingefallen. Dann der nächste noch größere Hype war natürlich neue Markt, Internet-Bubble von 98 bis 2000. Da war ich vorsichtiger. Ich habe dasselbe mit meinen Kunden überhaupt nicht mitgemacht. Ich konnte mir einfach nicht vorstellen, dass eine Firma, die noch kein Produkt hat und vielleicht 10 Leute mehr wert ist wie Siemens. Und da habe ich mich dann dagegen gewehrt. Nur es war wirklich sehr schwer, weil das gar nicht so einfach hinzunehmen ist, dass die ganze Welt sich täuscht. Ich habe mir gedacht, so viele Leute können sich nicht täuschen. Ne? Und ich bin dann ziemlich einsam geworden. Und es ist erst besser geworden, wie alles zusammengebrochen ist. Aber damals habe ich eben dann schon mehr Erfahrung gehabt. Und ich wusste ja, die ganze Welt kann sich täuschen. Und mit Bitcoin erlebe ich jetzt Ähnliches. Der Hype ist vielleicht nicht ganz so schlimm wie neuer Markt und Technologie. Bei neuer Markt war dann die Geschichte, Internet macht alles neu, die Alten blicken nicht mehr durch, die Gewinne werden sich verhundertfachen, ein Jahr ist nur noch ein Monat und alles sagenhaft. Also es gab immer eine Geschichte. Und diese Geschichte von Bitcoin, die erlebe ich jetzt auch wieder. Teilweise kommen sie von Verschwörungstheorien, der Bitcoin ist begrenzt, der Staat will uns enteignen, die erste freie Währung und auch sagenhafte Gewinnchancen.
Aber ein Hype, der sich irgendwann hochschaukelt durch Presse, durch Verschwörungstheorien oder wie auch immer, der kann aber schon einen unglaublichen Kursanstieg ausmachen und das sogar über mehrere Jahre. Ja, also je nachdem, was dann auch wirklich für eine Substanz dahinter steht. Ja. Aber wenn man sich traut, auf dieser Welle mitzuschwimmen und wenn man auch versteht, dass bestimmte Assetklassen einem Hype unterliegen, dann kann ich da so ein bisschen mitsurfen. Oder finden Sie, das ist keine gute Idee?
Nein, das finde ich ist überhaupt keine gute Idee. Ich weiß, diese Idee ist sehr, sehr weit verbreitet bei Anlegern und auch Anlageberatern, dass man bestimmte Hypes mitsurfen kann. Nur diese Kursentwicklungen auch innerhalb des Hypes sind nicht vorhersehbar. Und wenn ich eine Anlageklasse habe, die eben jenseits von jeglichen wirtschaftlichen Substanz ist, dann weiß ich natürlich nicht, wann das Erwachen kommt. Aber letztendlich spekuliere ich gegen eine negative Wahrscheinlichkeit. Wenn ich mir natürlich einbilde, ich könnte die Schwankungen zwischendrin höher wie Zufall voraussagen, dann wird es einen Sinn machen, aber genau das glaube ich nicht. Das heißt, ich würde nicht in Dinge investieren, die aus meiner Überzeugung wertlos sind.
Der Bitcoin ist ja eigentlich schon zu unseren Verhältnissen relativ alt. 2009, glaube ich, wurden die ersten geschürft. So, und hier teilen sich so ein bisschen die Lager. Es gibt ja absolute Krypto-Fans, Krypto-Jünger und Kritiker sehen das ganze Konzept, wie auch Sie, etwas kritischer. Erfüllt denn überhaupt grundlegend die Kryptowährung aus Ihrer Sicht die Anforderungen einer zukünftigen, stabilen, nachhaltigen Währung?
Also Stand heute meiner Meinung nach überhaupt noch nicht. Und ich sage jetzt, wo sich vielleicht viele aufregen würden, eine richtige Währung, die braucht eine Deckung, die braucht einen Gegenwert, die braucht jemanden, der dafür haftet. Genau das, was die Bitcoin-Anhänger ja den klassischen Währungen vorwerfen. Unsere Währungen wie der Euro, die sind eben nicht ungedeckt. Hinter den Euro stehen letztendlich die Vermögen des gesamten Volkes und auch die Hoheit des Staates, Steuern einzunehmen. Wenn man sieht, Deutschland hat 2 Billionen Staatsschulden, aber allein 12 Billionen Privatvermögen. Und diese Währungen sind eben schon mehr oder weniger gedeckt, während der Bitcoin ja überhaupt keine Deckung hat. Also das ist ein Punkt. Der andere Punkt ist natürlich, Währungen sollten gegen einen Warenkorb möglichst wenig schwanken und stabil sein, damit sie auch als Wertaufbewahrungsmittel dann auch dienen können. Währungen müssen konvertierbar sein in alle anderen wichtigen Währungen. Und man braucht natürlich auch gute Instrumente, um Währungen absichern zu können. Also so weit sind wir mit den Kryptos bei weitem noch nicht.
Allerdings, und das ist ja auch ein großer Vorteil von Krypto, beziehungsweise ein großer Nachteil von Währung, Währung kann ich drucken, drucken, drucken. Und ja, sicherlich stehen da auch Sicherheiten dahinter, gab ja auch mal so einen Goldstandard, aber mittlerweile wird ja da auch nicht allzu viel Gutes getrieben, beziehungsweise wird es ausgenutzt. Das ist ja wiederum beim Bitcoin oder bei diesen Kryptos nicht so. Das ist ja, ist das irgendwann eigentlich endlich?
Ja, genau. Also Bitcoin ist ja von vornherein angeblich begrenzt auf 21 Millionen Stück, wobei ich mit vielen Technikern und Spezialisten gesprochen habe, diese Begrenzung ist nicht unbedingt sicher. Also niemand weiß, ob das irgendwann umprogrammiert ist. Aber das ist natürlich erstmal der Charme, weil wir wissen alle aus der Vergangenheit, Notenbanken neigen dazu, Geld zu drucken, Staaten neigen dazu, sich unendlich zu verschulden. Dieser Aspekt ist richtig, nur ich glaube, der Umkehrschluss, nur weil etwas begrenzt ist, ist es noch nicht werthaltig. Nehmen wir an, die Deutschen schaffen den Wiedereinstieg in die Atomenergiewirtschaft nicht, dann hätten wir auch eine begrenzte Menge an Atomrestmüll. Deswegen ist der noch nicht wertvoll. Und das ist, glaube ich, einer der ganz großen Denkfehler. Es ist wichtig, von Währungen eben das nicht ausufern zu lassen, aber alleine die Begrenzung bringt noch keinen Wert.
Ich versuche trotzdem noch mal so ein paar positive Einflüsse mit reinzubringen zum Thema Bitcoin. Es kann ja auch sein, dass Sie diese zerschlagen, aber ich würde auch gerne mal so allgemeine Meinungen mit Ihnen besprechen, die auf dem Markt herrschen. Und zwar wird Bitcoin ja auch ganz oft als digitales Gold bezeichnet. Würden Sie sagen, ja, beide Assetklassen kann man schon miteinander vergleichen? Und erfüllt der Bitcoin auch den Zweck eines sogenannten Wertespeichers?
Ja, also grundsätzlich will ich auch das Negative nicht übertreiben. Also Bitcoin und Gold haben auf der Ebene was gemeinsam, dass es beides Anlageklassen sind ohne Generierung eines Ertrages. Wenn Sie in Aktien investieren, dann haben Sie Anspruch auf die Unternehmensgewinne. Wenn Sie in Immobilien investieren, dann haben Sie Mieteinnahmen. Das sind letztendlich Anlageklassen, die Erträge erwirtschaften, während Gold und Bitcoin beide nichts erwirtschaften. Es ist bei Gold eben noch auch der Unterschied, das ist seit 2.000, 3.000 Jahren etabliert und es braucht keine Energie zugeführt werden, um den Wert zu erhalten. Während bei Bitcoin natürlich, man liest ja ständig, nur der Bitcoin braucht genauso viel Energie wie das ganze Land Holland. Das heißt, es muss ständig eben Energie zugeführt werden. Man ist abhängig von den Ledgern oder die, wo die Bücher führen. Sollten die irgendwann mal weg sein, dann wäre es wertlos. Also das ist in bestimmten Ebene eben noch ein Nachteil zu Gold. Auf der anderen Ebene natürlich, wenn man es ganz, ganz grundlegend sieht, ist alles so viel wert, wie die Menschen ihm zugestehen. Ja. Und niemand kann sagen, was in 1, 2 oder 5 Jahren die Menschen für werthaltig halten. Darum gehe ich auch mit unseren Kunden nicht so weit und sage, Bitcoin, no go, sondern ich möchte über die Risiken aufklären. Ich möchte eben das einordnen können, wie viel Anteil im Gesamtvermögen kann das ausmachen. Aber ich kann mich ja auch täuschen. Das heißt, wir versuchen ungefähr Gold und Bitcoin dann gleich zu gewichten. Mhm. Aber es sind natürlich beides einstellige Prozentzahlen.
Okay, das heißt, der Bitcoin hat in Ihrer Theorie und in Ihrer Praxis schon einen Sinn in der Diversifikation des Portfolios. Und Sie stellen es gleich mit Gold, ja?
Also Gold mit leichten Vorteilen eben, dass es eben viel, viel länger bekannt ist, dass es eben billiger ist aufzubewahren und keine Energiezuführung braucht, um erhalten zu bleiben. Gold kann auch mal für 20 Jahre total außer Mode geraten und dann wieder kommen. Wenn eine Krypto außer Mode gerät, dann ist sie weg. Dann wird sie aufgelöst und ist verschwunden. Ja. Aber Frau Bechstein, man kann sich ja immer täuschen und total schief liegen. Von daher ein bisschen Demut dazu. Und vielleicht bin ich auch wirklich zu alt und sehe vielleicht diese riesen Möglichkeiten, die drin stecken, noch nicht so. Und diesen Fehler möchte ich eben letztendlich korrigieren, indem dass wir uns nicht ganz verschließen.
Ja, ich weiß gar nicht, ob man zu alt oder zu jung für solche Sachen ist. Und Sie haben recht, wir haben keine Glaskugel, wir können nicht reinschauen. Aber Sie haben sehr, sehr viel Erfahrung. Und deswegen diskutieren wir alle Möglichkeiten einmal durch, um natürlich auch die Zuschauerinnen zu inspirieren und so ein klein wenig Wissen zu transferieren. Noch eine Frage. Gold verhält sich ja meistens so ein bisschen antizyklisch. Wie ist es mit dem Bitcoin, mit Kryptowährungen? Wird es auch so gesehen? Oder kann man auch da nicht so wirklich einen Konsens bilden?
Grundsätzlich ist es ja so, wenn man eine Vermögensverwaltung aufbaut und eben die einzelnen Vermögensklassen dann zusammenfügt, wünscht man sich ja eben als Portfolio-Manager Bausteine, die möglichst unabhängig voneinander sind oder möglichst wenig korrelieren. Das hat man den Kryptos auch lange Zeit zugeschrieben und gehofft. Stand heute muss man sagen, es stimmt überhaupt nicht. Also man kann es an jedem Crash auch schon 2020 Corona und jetzt sehen, dass eine ganz hohe Korrelation oder Gleichlauf mit den klassischen Assetklassen vorliegt. Und dadurch taugt es relativ wenig als Diversifikator. Warum das da so ist, es gibt ja eine oder andere Erklärung. Wir haben ja seit 10 Jahren eine Zeit von Nullzinsen. Früher haben sehr viele Großanleger Versicherungen, Altersversorgungskasse eben in festverzinsliche angelegt. Das ging nicht mehr, also hat man Aktien hinzugenommen. Aber weil man nur begrenzt Risiken vertragen kann, hat man letztendlich Untergrenzen eingeführt. Das heißt, wenn bestimmte Risikobudgets verbraucht sind, dann wird verkauft. Und anscheinend gehören die Kryptos da auch dazu. Und immer, wenn letztendlich Krise oder Stress am Markt ist, dann werden alle Risikoassets verkauft. Und das ist momentan das große Problem, warum dass so viele Anlageklassen dann immer gleichzeitig fallen.
Jetzt haben wir unseren Fokus sehr stark auf den Bitcoin gelegt, aber es gibt ja noch viel mehr Kryptowährung als den Bitcoin. Das war der erste und auch der mit erfolgreichste. Und wenn man den Bitcoin nimmt, wir haben uns gerade im Vorgespräch darüber unterhalten, wir haben ja Preisschwankungen drin und auch Preissteigerungen von zig Tausenden, wie nennt man das, Werten, Kursschwankungen, Dollar, Euro, in was wird das gerechnet?
Meistens in Dollar und die Schwankungen oder man sagt in der Fachsprache Volatilität, die sind natürlich bei den Kryptos viel größer wie bei allen anderen Anlageklassen. Also Gold schwankt weniger, Aktien schwanken weniger. Es sind extreme Schwankungen. Das ist auch der Grund, warum das noch so, dass die so wenig geeignet sind als Wertaufbewahrungsmittel oder als Währungen.
Nun kann man ja vielleicht sagen, okay, ehe der sich so etabliert hat, der Hype hat natürlich mitgespielt. Zwischenzeitlich, was war der Höchststand? Bei 40.000?
Ich glaube, über 60.000.
Oder über 60.000 ja, sogar. Genau. Und dann kann man ja vielleicht sagen, okay, wir kommen gleich nochmal auf die anderen Kryptowährungen zu sprechen, bleiben wir nochmal kurz beim Bitcoin, dass sich das so nach und nach ein bisschen einpegelt. Und gehen wir mal nicht vom Worst-Case-Szenario aus, dass er irgendwann mal nicht mal existiert, sondern dass man ihn wirklich als langfristiges Investment sehen kann. Wie schätzen Sie denn als Risikoanalyst hier vor allem auch die langfristigen Ertragswerte ein, wenn wir davon ausgehen, dass sich das alles so ein kleines bisschen beruhigt?
Ja, ich glaube, Ertragswerte sind hier schon die falschen Begriffe oder Vorstellungen. Eine Kryptowährung erzeugt keine Erträge, es wird nichts generiert und viele geben ja den Kryptos oder den Bitcoin immer großen Wert, weil sie sagen, er ist begründet in einer ganz tollen Technik. Ich trenne das geistig. Die Blockchain kann ohne den Bitcoin leben, aber Bitcoin nicht ohne Blockchain. Was ist letztendlich eine Kryptowährung? Letztendlich ist es eine angebotene Dienstleistung. Was können Sie mit dem Bitcoin tun? Sie können Wert aufbewahren und Sie können so recht und schlecht Transaktionen machen. Also bei weitem nicht so gut wie mit einem bisherigen Cash-Konto, Bankkonto, Scheckkarte. Jetzt frage ich mich, was ist es wert? Wert aufzubewahren und Transaktionen zu machen? Ein Konto kostet vielleicht 100 Euro im Jahr. Ist es jetzt 100 Euro wert? 1.000? 40.000? 60.000? Ich sehe nur letztendlich die Dienstleistung. Was anderes fällt mir dazu nicht ein. Natürlich sagen manche, okay, ich kann grenzüberschreitenden Zahlungsverkehr machen. Auch Leute, die keinen Zugang zu Banken haben, können über Handys teilnehmen eben an den Transaktionen und an dieser Dienstleistung, das schon. Aber von der Seite gesehen werden hier keine langfristigen Erträge generiert. Warum der Wert bisher steigt, ist, es hat schon eine hohe Schnittmenge mit einem Schneeballsystem. Man weiß ja, ganz, ganz wenig Leute besitzen einen großen Teil des ganzen Bitcoins. Und je mehr Werbung die machen und je mehr einsteigen und hinzukommen, je reicher werden natürlich die Initiatoren und die am Anfang dabei waren. Aber ich glaube, man muss davon weg, dass hier irgendwas erwirtschaftet wird und dass es hier eine langfristige Wertsteigerung gibt. Also das würde ich mit ziemlicher Sicherheit ausschließen.
Sehr interessanter Gedanke. Dann habe ich noch eine letzte Frage und die ist ein bisschen visionär. Mit all Ihren Erfahrungen, die Sie haben in der Theorie, in der Praxis, Sie sind ja auch unglaublich gut belesen. Was ist denn die Währung der Zukunft? Erste Frage. Und zweite Frage, können wir denn mit der Technologie, die uns heute und in Zukunft zur Verfügung steht, ein kryptoähnliches Modell entwickeln, was eben allen Anforderungen entspricht? Das heißt, es bringt irgendwie Ertrag mit sich, es ist ein Wert dahinter und es ist etwas Stabiles, wo man weltweit auch mit agieren kann.
Ja, also Sie haben es jetzt nochmal erwähnt, bringt Ertrag mit sich. Eine Währung für sich alleine ist einfach ertragslos. Sie ist eine Dienstleistung. Und ich bin mir sicher, dass die Währung in der Zukunft digital sein wird. Aber wenn man jetzt 2.000-3.000 Jahre zurückblickt, dann hat sich noch nie ein Staat die Währungshoheit nehmen lassen. Es ist enorm wichtig. Da gibt es die schöne Geschichte, warum Jesus die Händler aus dem Tempel getrieben hat. Es war nämlich zu der Zeit nur eine Währung zugelassen und die wollten nicht andere Währungen neben sich dulden. Also ein Staat und die Währungshoheit, das gehört ganz eng zusammen und es ist schwer, Wirtschaft zu betreiben und die Währungshoheit abzugeben. Von daher muss man natürlich auch rechnen, dass auch die Kryptos immer mehr reguliert werden. Und sollten sie wirklich eine größere Bedeutung bekommen, dann müssen sie reguliert werden. Der Staat lässt sich diese Hoheit und diese Möglichkeiten, die man hat, der eigenen Währung, wahrscheinlich nie nehmen. Von daher glaube ich schon digital. Ich glaube auch, die EZB planen irgendwann digitale Euros. Aber eben unter bestimmten Kontrolle. Ich glaube, das ist auch wichtig, weil Kontrolle ist ja nicht nur negativ. Die Kontrolle bringt ja auch Sicherheit. Letztendlich, wenn ein Staat, ein Gesetzgeber dahinter steht und jedem garantiert, dass die Zahlung akzeptiert wird, das ist eben enorm wichtig.
Dann doch nochmal die allerletzte Frage. Eine muss ich noch nachschießen. Unsere ZuschauerInnen werden wahrscheinlich irgendwo Mitte 20 bis Mitte 60 sein, vielleicht auch ein bisschen jünger, ein bisschen älter. Stand heute, ja, wenn heute jemand anfangen möchte, ja, ich möchte doch was für meine Altersvorsorge tun, ja, mein Geld soll Ertrag bringen, das Geld bringt es ja nicht, wie wir heute gelernt haben, sondern ich möchte mir nach und nach was aufbauen. Stand heute, was würden Sie empfehlen?
Also, wenn mich jemand dazu zwingen würde, mich für eine Anlageklasse zu entscheiden, dann würde ich ganz, ganz stark ein weltweit diversifiziertes Aktiendepot empfehlen. Aktien bringen Erträge. Bei Aktien bin ich investiert, wenn ich es weltweit mache, vielleicht in 8.000 bis 10.000 Aktien. Und während wir hier sitzen, gibt es ganz viele kluge Leute, die hart arbeiten und uns reich machen. Ist eigentlich ein angenehmer Gedanke. Und auch so ein weltweites Aktiendepot, das passt sich an. Die einzelnen Leute versuchen eben neue Ideen zu entwickeln, die passen sich eine veränderte Welt an. Die Firmen werden ausgetauscht, es kommen neue hinzu, alte fallen weg. Also das ist mit Abstand das Beste, was man tun kann. Aber ich möchte noch einen Schritt weitergehen. Man sollte sich nie ganz auf eine Anlageklasse eben konzentrieren. Und eben ein junger Mensch wie Sie, der eben noch auch Jahrzehnte bis zum Altersversorgung oder bis zum
so Alters... So viel sitzt gar nicht mehr.
Sie sehen so aus. Sollten schon hohe Teile eben in breit diversifizierten Aktienportfolios gehen. Natürlich kann man dann in einem bestimmten prozentualen Bereich auch noch Immobilien dazunehmen und dann vielleicht auch unten dran zur Abrundung vielleicht auch Gold und eine einstellige Prozentzahl in Kryptowährungen. Aber es sollte nicht einen wesentlichen Bestandteil ausmachen.
Aber schön, dann haben wir zum Schluss noch so einen kleinen positiven Kreis schließen können zum Bitcoin. Mir hat das Interview mit Ihnen wieder so viel Spaß gemacht und ich würde mir wünschen, dass unsere ZuschauerInnen da auch ein bisschen Motivation, Inspiration rausnehmen. Ich fand es ganz, ganz spannend und ich hoffe, wir sehen uns zu irgendeinem interessanten Finanz-Tech-Thema bald wieder. Danke, Herr Seibold.
Ja, vielen Dank, Frau Bechstein. Würde mich auch sehr freuen. Also ist immer toll, hierher zu kommen.
Dankeschön.